Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber am Wochenende, wo wir wieder einen Tipp für euch haben, den ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Mein Name ist Jenny Jecke und ich bin hier nicht allein in unserem Berliner Studio, sondern mir gegenüber sitzt Jan-Felix Wuttig. Und du hast heute einen Tipp mitgebracht von einem deutschen Großmeister der Regiekunst, muss man wirklich so sagen. Das ist nicht ironisch gemeint, sondern der hat diesen Titel verdient, auch wenn er wahrscheinlich cringy zusammenzucken würde, wenn ich es in seiner Gegenwart sagen würde. Die Rede ist von Werner Herzog. Und um welchen Film handelt es sich, Jan-Felix?
Ja, hallo Jenny. Es handelt sich um Lektionen in Finsternis.
Was für ein Titel.
Ja, tatsächlich entnommen dem Titel einer Komposition von einem, ich glaube, französischen Komponisten. Aber darum geht es auch gar nicht. Es ist ein Dokumentarfilm von 1992 von Werner Herzog, der quasi in den Nachwehen des Zweiten Golfkriegs Bilder von Kuwait zeigt, das quasi vom Krieg strukturell und ökologisch komplett zerstört wurde. Ganz viel von diesem Film besteht aus Helikopterflügen über Städte, über brennende Ölfelder, über zerstörte Kriegsanlagen, Flugzeughangars. Also das Besondere an diesem Film ist, er ist unfassbar bildgewaltig. Also wenn man diese brennenden Ölfelder sieht, wo sich die Rauchschwaden wirklich Kilometer und Kilometer weit hoch erstrecken. Das ist wirklich ein Anblick, der einen unglaublich irgendwie berührt, so auf so eine schreckliche Art und Weise auch. Und wie Werner Herzog da rangeht, ist quasi, er strukturiert diesen Film in so 13 Lektionen quasi oder 13 Kapiteln und spricht über verschiedene Dinge, aber er nähert sich dem Ganzen so sehr distanziert an. Also er tut quasi so, als wäre das so ein fremder Planet mit fremden Lebewesen und zeigt dann bestimmte Abschnitte und fängt an, das so ein bisschen zu mythologisieren eigentlich, was er tut.
Werner Herzog ist uns beiden ja sicher schon Begriff vorher gewesen, aber es gibt vielleicht viele, die noch gar keine Dokumentation von ihm gesehen haben, die ihn vielleicht maximal durch Filme wie Fitzcarraldo oder seine Spielfilmzusammenarbeit mit Klaus Kinski kennen oder durch Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans oder wie der Film heißt mit Nicolas Cage oder die vielleicht noch nie irgendwas von ihm wahrgenommen haben. Wie würdest du jetzt einem Neuling den Charme von Werner Herzog erklären? Ich würde auch den Fokus speziell darauf legen, weil du es erwähnt hast, auf den Charme von Werner Herzog, wenn er dir was erzählt.
Also erstmal hat er eine unglaublich eigene Stimme, die also wirklich so eine Ruhe ausstrahlt, aber irgendwie so auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Dringlichkeit und dann irgendwie so Formulierungen hat, die so sehr eigen sind. Also ich glaube, ganz viele Leute haben Werner Herzog eigentlich als erstes kennengelernt über YouTube-Mitschnitte, wie Klaus Kinski im Dschungel ausrastet. Und darüber gibt es ja den Voice-Over von Werner Herzog, der halt was sagt und meine so, die Eingeborenen fragten mich immer wieder, ob sie Klaus Kinski für mich umbringen sollten. Und es ist halt, also es sind unfassbare Dinge, über die er quasi redet, aber mit so einem Sprachduktus, der so in einer Ruhe gebadet liegt, die man kaum ergründen kann. Es kommt irgendwie so besonders bei diesen Dokumentationen zum Tragen, weil es sehr poetische Dinge sind, über die er quasi spricht. Wie gesagt, er distanziert sich quasi von dem Gesehenen. Das ist nicht so eine Doku von wegen so, ja, hier 1990 ist der Irak in Kuwait einmarschiert und 1991 hat eine Koalition, ein Zusammenschluss von unter der Führung der USA die Iraker wieder aus dem Land vertrieben, sondern es geht ihm quasi um die Bilder, es geht ihm um diese brennenden Ölfelder, um das Öl, das quasi weite Flächen des Landes einfach bedeckt, also Wälder, alles, ja, alles pechschwarz und um Menschen, die dann versuchen, diese brennenden Öltürme, kann man ja, Ölturm ist das falsche Wort, aber es ist quasi eine Fontäne von Öl, die in die Luft spritzt und die dann in Brand gesetzt wurde. Und Menschen, die versuchen, das irgendwie zu löschen. Und er nähert sich dem, wie gesagt, als wäre das entweder das Tor zur Hölle oder ein fremder Alien-Planet. Also er sagt quasi irgendwie, das erste Wesen, auf das wir treffen, will uns etwas mitteilen. So, also es ist irgendwie diese Stimme macht irgendwie so eine Mischung aus Ruhe, aber auch so einer fast schon überheblichen Distanzierung und so einer, als wäre er so ein bisschen so ein Märchenonkel und würde einem so das Knie tätscheln und sagen, das hier sehen wir hier. So, und also der Film ist ein Erlebnis.
Märchenonkel finde ich auch einen guten Begriff, weil ich habe Lektionen in Finsternis noch nicht gesehen, aber neulich beim Filmfestival in Venedig, wenn ich hier mal irgendwie protzen darf, da lief seine National Geographic Dokumentation Ghost Elephant. So, es ging so um Riesenelefanten, den er nachgespürt hat mit solchen Spezialisten. Und das war so die erste Herzog-Doku seit langem, die ich wieder mal geschaut habe. Ich kenne ihn vor allem durch die Spielfilme. Und was ich so faszinierend an seiner Art fand, war, dass er durch den natürlich sehr deutlichen Akzent, den er hat, weil er ja meistens in Englisch auch spricht. Ist das an Lektion der Finsternis so? Spricht er Englisch oder Deutsch in der Version, die du gesehen hast?
Nee, Deutsch.
Deutsch. Aber er hat so eine Art, die einem sofort hineinzieht, weil sie, glaube ich, Autorität ausstrahlt durch die Stimme, aber auch so eine gewisse Naivität und Offenheit dafür, was jetzt entdeckt wird in dem folgenden Film. So, ja. Und das kann das absolute Grauen sein, das kann aber irgendwie auch ein Tanz von irgendeinem Fährtenleser in Afrika sein, ja, der ihn irgendwie entzückt oder so. Und das finde ich immer, das fand ich diesmal sehr, ich weiß nicht, charmant einfach so, dass er das zu vereinen mag. Weil normalerweise sind diese ErzählerInnen in solchen Dokumentationen ja eher so, wow, schau mal hier. Oder sind halt komplett neutral und schlagen dich mit Fakten oder so. Und dann kommt ein Talking Head, der dann die Persönlichkeit reinbringt. Und bei ihm in Lektionen von Finsternis, in Finsternis gibt es keine Talking Heads, keine Interviews.
Genau, also beziehungsweise doch, es gibt Interview-Schnipsel, würde ich sagen, wo schon die Gräuel des Krieges angeschnitten werden und wo quasi diese Distanzierung ja nicht aufgehoben wird, aber sich so ein bisschen minimiert. Also es wird immer noch nicht gesagt, okay, das hier war der zweite Golfkrieg und so weiter und so fort und das ist alles passiert, aber es werden quasi, es werden zwei Frauen interviewt, deren Angehörige vor ihren Augen umgebracht wurden. Unter anderem bei der Folter. Und vorher werden quasi verschiedene Folterinstrumente gezeigt, die alle aufgereiht sind auf so einem Tisch. Und das sind dann sozusagen die klassischen dokumentarischen Aspekte an dem Film, die auch also sehr unangenehm sind in dem Moment. Weil, also, um das kurz auszuführen, es geht um eine Frau, die quasi vorher, also deren Söhne umgebracht wurden und die aber darüber hinaus auch die Sprache verloren hat. Und die sich dann versucht, in so Satzbruchstücken auszudrücken und zu erklären, was sie gesehen hat, als ihre Söhne gestorben sind. Das heißt, das geht dann schon, das ist dann anders tatsächlich, das ist nochmal ein anderer Aspekt.
Und ist das übergreifende Thema dann einfach, was der Mensch für furchtbare Sachen anrichtet? Oder also was ist so für dich der rote Faden dieses Films?
Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil der Film sperrt sich so ein bisschen gegen so eine eindeutige Interpretation. Das ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Also was würde jemand denken, der sich jetzt so die Menschheit anschaut und sieht irgendwie diese ganze Vernichtung und Zerstörung, aber gleichzeitig ist die Inszenierung auch so, dass sie diese Bilder, also es ist eine starke Ästhetisierung. Diese Bilder sind sehr extrem beeindruckend, also diese langsamen Helikopterflüge über diese endlosen, pechschwarzen Weiten, in denen wirklich diese Feuersäulen in den Himmel steigen. Also wer, keine Ahnung, bei Mad Max Fury Road diese Wüstensturmsequenz optisch mag, so der kommt auf jeden Fall hier auf seine absoluten Kosten. Das ist unfassbar, was da zu sehen ist. Und ganz bewusst spielt er quasi mit der Schönheit davon. Dabei sollte man auch noch erwähnen, dass das Ganze unterlegt ist, gerade in diesen Helikoptersequenzen mit klassischer Musik. Also da ist zum Beispiel auch Wagner dabei, der jetzt nicht gerade so der minimalistischste unter den Komponisten war, der das natürlich auch so, ne, das ist so richtig brachial.
Hat er den Walkürenritt drin, wie nee. Bei Apocalypse Now? Okay, dann.
Nee, zum Glück nicht. Genau, aber auch so irgendwie Mahler und Peer Gynt. Das transzendiert quasi diesen ganzen Blick so in sowas Mythologisches rein. Ne? Also es könnte eben auch so dieses jemand sein, der quasi sich die Apokalypse anschaut so und quasi abseits von jeglichen menschlichen kleinen Details. Also es ist nicht so, okay, der Krieg hat jetzt zu einer Apokalypse geführt, sondern das ist quasi das Ende der Welt, das wir hier gerade betrachten. So, und er zitiert auch an einer Stelle, das ist für manche vielleicht ein bisschen much sozusagen, aus der Offenbarung und spricht quasi auch darüber, also in dieser Bibelstelle geht es quasi darum, dass sich der Abgrund auftut und großer Rauch aufsteigt. Und dann sieht man eben diese mit Wagner unterlegten Bilder, wo der Rauch aufsteigt, und das ist so. Man blickt quasi in den Schlund der Hölle irgendwie. Aber es ist eben nicht eine so ganz moralisch eindeutige Hölle. Also es ist keine so per se Verurteilung. Es liegt irgendwo so zwischen so einer Ästhetik und einem Grauen vor dem, was da quasi inhaltlich stattfindet. Eine der Anekdoten, die ich auch gefunden habe, ich weiß nicht genau, also es wurde auf jeden Fall berichtet, ich weiß nicht genau, ob das letzten Endes so gestimmt hat, aber er wurde wohl auch, als der Film bei der Berlinale lief, extrem dafür kritisiert und angeschrien und offensichtlich auch angespuckt, weil Leute das Gefühl hatten, er ästhetisiert oder verklärt den Krieg durch diesen Film.
Hattest du das Gefühl, er verklärt den Krieg?
Nee, also für mich war es tatsächlich so eine Art von also das macht es naive, finde ich, aus. Also in der Stimme, aber auch so in der Haltung. Es ist so ein, alles ist erlaubt, um es zu untersuchen. Und jegliche Art der Untersuchung ist erlaubt. Und man muss den Krieg und die Folgen des Krieges nicht daraufhin inszenieren, dass man sagt, das ist alles absolut schrecklich und grausam und wie konnte man nur, sondern man kann das quasi entdecken mit all seinen Sinnen. Aber das führt halt auch darauf hinaus, dass man eventuell, also dass man etwas als bildgewaltig inszeniert, was unglaubliche Leiden verursacht hat.
Also liegt die Verantwortung der Einordnung dann primär bei uns?
Ja.
Das kann ja auch ein großer Vorteil sein. Gibt es vergleichbare Dokumentationen, falls jemand noch nie eine Doku von Werner Herzog gesehen hat oder vielleicht auch eine Doku von Werner Herzog selbst, die du vergleichen würdest mit dem?
Also er hat in den 70ern diese Fata Morgana gemacht, die vielleicht ein bisschen ähnlich funktioniert, weil sie auch so diese großen Bilder hat, die aber so mythologisch quasi verschränkt werden mit so einer Tonebene. Welche ich auch sehr spannend fand von ihm war Gascherbrumm über die Besteigung des Gascherbrumm durch Arnold Messner. Das ist ein bisschen mehr eine klassische Doku, aber auch die ergötzt sich quasi so ein bisschen so an diesen Naturschauspielen und mythologisiert die so ein bisschen. Eine Sache, die nicht von ihm ist, die mir aber auch aufgefallen ist, die also wahrscheinlich jeder Doku-Fan kennen wird, ist Koyaanisqatsi. Also quasi irgendwie der, so ein bisschen so hatte ich immer den Eindruck, der Doku-Kult aus den 80ern, der ja auch in so unfassbar grandiosen Bildern eigentlich, wie kann man das beschreiben, das US-amerikanische Leben irgendwie insbesondere in der Technik und der Industrie zeigt und das eben auch mit so einem Minimal Score unterlegt, sodass das Ganze so eine absolute eigene sphärische Wirkung annimmt. Das ist für mich vielleicht am ehesten mit dem Eindruck vergleichbar, den Lektionen in Finsternis hat.
Also würde ich, also es klingt auf mich so, wie wenn man so diese konventionellen Dokus, die es bei Netflix ja zuhauf gibt, aber auch bei anderen Streamern, wenn man die satt hat und mal bei dem Genre ja. Über die Grenzen der eigenen Erfahrung gehen will, dann schaut Lektionen in Finsternis. Wo streamt der in Deutschland?
Der streamt auf Amazon Prime. Er ist auch kurz, es sind 52 Minuten. ja.
Gekauft.
Dachte ich mir, dass es dir gefällt. ja. Genau, den gibt's da zu streamen. Er ist wirklich einfach sehr kurzweilig. Ich kann vielleicht noch eine Anekdote, also das ist keine persönliche Anekdote von mir, aber es ist eine Anekdote von oder über Werner Herzog. Und zwar stellt er dem Film ein Zitat voran, das von Blaise Pascal stammen soll, nämlich: Der Zusammenbruch der Sternenwelten wird sich wie die Schöpfung in grandioser Schönheit vollziehen. Und dann kommt der Film quasi, ne? Und es gibt ein Interview, das findet man auf YouTube, wo er quasi in einem Gespräch, ich glaube mit einem amerikanischen Interviewer erklärt, warum er das voranstellt, nämlich indem er damit er die Leute, die ZuschauerInnen auf eine hohe Ebene hebt und dann nie wieder runterfallen lässt. Und das Lustige an diesem Ding ist, dass der Interviewer ihn quasi darauf anspricht und sagt so, ja, du stellst ja am Anfang deines Films dieses berühmte Zitat von Blaise Pascal hin. Und Werner Herzog sagt also, ja, das klingt tatsächlich nach Blaise Pascal. Und Blaise Pascal hätte es auch nicht besser ausdrücken können. Aber, und dann meint er so, ne, also auf Englisch so, but of course I just made it up. Und keine Ahnung, das war für mich auch so ein bisschen stellvertretend für Werner Herzog, der halt einfach, der sehr genau, glaube ich, darüber nachdenkt, wie er eine Wirkung erzielen kann in seinem Film durch das, was er quasi zeigt, durch das, was er zitiert, wie seine Stimme auch wirkt zum Teil. Und der einfach immer so eine sehr ungewöhnliche Art hatte, auch mit solchen Themen umzugehen. Also er sagt in dem Interview dann auch irgendwie so, of course, today it wasn't be possible. They would all fact-check it. Let them fact-check to their deaths, I say. Und das ist Werner Herzog in der Nutshell.
Okay, das ist für mich jetzt wirklich ein großer Gewinn für Streamgestöber, dass wir Jan-Felix Werner Herzog Impression hier noch mit reinbekommen haben. Vielen Dank, Jan-Felix. Lektion in Finsternis streamt bei Amazon Prime Video im Abonnement. Ist nur 52 Minuten lang. Und ihr könnt die Stimme von Werner Herzog genießen, wenn das kein Argument für den Film ist. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank, Jan Felix, und streamt was Schönes.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.